Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Das Erbgut des Lebendigen lässt sich mit einem Buch vergleichen. Die vier DNA-Basen bilden dabei das Alphabet, mit dem alle Informationen des Textes geschrieben werden. Jeweils drei Buchstaben bilden ein Wort, mehrere Wörter zusammen ergeben ein Gen, das den Bauplan eines speziellen Proteins beschreibt. Die Gene sind in Kapiteln zusammengefasst, diese werden in der Molekularbiologie als Chromosomen bezeichnet. Das gesamte Genom eines Organismus schließlich setzt sich aus einer bestimmten Anzahl von Kapiteln oder Genomen zusammen. Mit der 2012 eingeführten revolutionären Methode der sogenannten Genscheren oder CRISPR-Cas gelang es, das Erbgut auf der Ebene einzelner Sätze gezielt zu verändern, die Zahl der Chromosomen eines Organismus aber und ihre Anordnung, also um im Bild des Buches zu bleiben, Zahl und Anordnung der Kapitel, galten als nur sehr schwer veränderbar. In einem weltweit einzigartigen wissenschaftlichen Durchbruch gelang es jetzt Forschenden des Karlsruher Instituts für Technologie in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe in Tschechien, diese Grenze bei der Ackerschmalwandpflanze zu überwinden. Ein Erfolg der Grundlagenforschung, der ein vertieftes Verständnis der Evolution erlaubt.
Wir sind tatsächlich die allerersten bei Pflanzen, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, denen das gelungen ist. Es ist tatsächlich so, dass in Hefe, also in niederen Eukaryonten, man das schon vor einigen Jahren zeigen konnte. Eukaryonten sind Organismen, die einen Zellkern haben. Es gab ein einziges Beispiel bei Säugern, wo es bei Mäusen gelungen ist, die Chromosomenzahl zu verändern. Diese Mäuse waren aber nicht so wie unsere Pflanzen dann vollkommen ununterscheidbar, sondern die hatten gewisse negative Effekte dann. Und wir waren auch sehr überrascht, eben wo wir dann gesehen haben, was ist denn die Auswirkung? Man muss sich vorstellen, normalerweise haben wir 5 unterschiedliche Chromosomen. Das heißt also, von Mama kommen 5 Chromosomen, von Papa kommen 5 Chromosomen, insgesamt sind es dann 10 bei unserer Modellpflanze. Wir haben 2 Chromosomen miteinander vereinigen können, man nennt es auch fusionieren, und dadurch konnten wir also die Chromosomenzahl dann, den einzelnen Satz auf 4 und die Gesamtchromosomen auf 8 reduzieren. Das war natürlich die Frage jetzt, wenn dieser Organismus nur noch 8 Chromosomen hat, wächst er dann noch genauso gut? Sind die Samen noch genauso groß? Blüht er noch genauso schnell? Und da hatten wir eine Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe aus Tschechien, die das sehr genau untersucht hat. Man nennt es Phänotypisierung, die also das Wachstum über Wochen auch bildlich verfolgt hat. Und es hat sich wirklich herausgestellt, es gibt keinerlei Unterschiede. Und das hat uns sehr überrascht. Wir haben uns dann auch angeschaut, gibt es denn Unterschiede in der Expression von genetischer Information zwischen diesem klassischen 10-Chromosomenorganismus und unseren 8-Chromosomenorganismen, und auch da sahen wir keinerlei Unterschied.
Der Molekularbiologe Professor Holger Puchter leitet das Josef-Gottlieb-Köhlreuther-Institut für Pflanzenwissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie. Die Arbeiten seines Forschungsteams bewegen sich an der vordersten Frontlinie der Genomeditierung durch die vor einem Jahrzehnt entwickelte Technik der Genscheren, auch als CRISPR-Cas bekannt. Mit mehreren gleichzeitigen Schnitten können ganze Kapitel im Genomtext der Modellpflanze umgekehrt oder zusammengefasst werden. Eine Veränderung der Zahl der Chromosomen, die in der Natur selten geschieht.
Jede Pflanzenart, jede Tierart hat eine feste Anzahl von Chromosomen. Und das ändert sich normalerweise auch nicht. Es gibt Ausnahmefälle. Das ist zum Beispiel bei Menschen auch dieses Dauer-Syndrom, wo dann ein zusätzliches Chromosom weitervererbt wird. Das ist aber unter normalen Umständen eben eine Krankheit und führt dann auch zu negativen Eigenschaften. Und deswegen hat man natürlich so das Gefühl, dass das was sehr Stabiles ist, die Zahl der Chromosomen. Und da stellt sich natürlich die Frage, passieren da Änderungen. Und wenn wir uns aber die Evolution anschauen, also wie sich alles entwickelt hat, die genetische Information, dann ist es doch überraschend, wie unterschiedlich die Chromosomenzahl auch bei verschiedenen Organismen sind. Also Pflanzen haben ganz unterschiedliche Chromosomenzahlen, auch unterschiedliche Kulturpflanzen haben unterschiedliche Chromosomenzahlen. Aber in den Arten selber ist es dann hochstabil.
In der Molekularbiologie sind diese Änderungen in Zahl und Anordnung auf der Chromosomenebene als Veränderung des Karyotyps bekannt, von griechisch Karyon für Nuss oder Kern.
Diesen Begriff verwendet man, wenn es um Chromosomensätze geht, also wenn sich Chromosomen verändern, wenn man die Anzahl der Chromosomen auch bestimmt, redet man vom Karyotyp. Also zum Beispiel auch in der Diagnostik schaut man sich natürlich auch Krebszellen an. Da gibt es auch oft Veränderungen bei den Chromosomenzahlen. Ist der Karyotyp erhalten, bleibt er erhalten, bleibt er nicht erhalten? Das ist im Prinzip, wo der Begriff auch herkommt.
Den Karlsruher Molekularbiologen ist es nun gelungen, bei ihrer auch als Gänseraugen bekannten Modellpflanze mit dem CRISPR-Cas-Verfahren Änderungen im Karyotyp auf unterschiedliche Arten herbeizuführen.
Nachdem wir also sehr lange Techniken entwickelt haben, die es uns auch ermöglichen, nicht nur einzelne Gene zu verändern, sondern jetzt auch seit einigen Jahren die Chromosomenstruktur an sich anzugehen und entsprechend zu verändern, sind wir tatsächlich in der Lage, diese Grenze zu überschreiten. Und das ist auch natürlich auch im Kopf von uns eine Grenze gewesen, aber es ist eben auch im Verständnis der Evolution eine Grenze. Ist das möglich? Können wir das einfach erreichen? Und tatsächlich, wir waren selber überrascht, wir haben es erreicht und nicht nur auf eine Art, sondern sogar auf zwei unterschiedliche Arten in relativ kurzer Zeit.
Genscheren funktionieren in einem Dreischritt. Suche nach der passenden Stelle im Genom, durch Trennung an der gesuchten Stelle, Reparatur an der Schnittstelle durch zelleigene Mechanismen. Das kann man auch zur Veränderung der Chromosomenstruktur einsetzen.
Gar nicht anders. Alles, was man da machen muss, ist, man muss sich vorüberlegen, an welcher Stelle wollen wir diese entsprechenden Veränderungen machen. Wenn wir jetzt ein Gen verändern, dann setzen wir nur einen Schnitt. Wenn wir Chromosomen zusammenbringen wollen, dann müssen wir mehrere Schnitte setzen. In dem Fall, im einfachsten Fall eben zwei Schnitte, dass wir genau den Bereich aus einem anderen Chromosom rausschneiden und dann in ein weiteres Chromosom integrieren. Das heißt also, die molekulare Schere CRISPR-Cas hat diese Eigenschaft, dass man nicht nur einen Bruch gleichzeitig, sondern dass man auch mehrere Brüche gleichzeitig gerichtet in einem Genom induzieren kann. Und das ist eigentlich das Geheimnis, wie wir dann eben nicht nur einzelne Gene, sondern auch Chromosomen verändern können.
Inversion war der erste Schritt.
Wenn wir so ein Chromosom haben, dann ist diese Information so angeordnet, dass man von oben nach unten lesen kann. Aber man kann im Prinzip jetzt Teile oder Kapitel auch umdrehen, ohne dass die Chromosomen an sich genetische Information verlieren. Die Natur muss es dann nur verkehrt rum lesen. Das kann die Natur aber unter Umständen. Es ist natürlich schon so, dass man, wenn man jetzt so ein Buch liest, dass man dann die richtige Abfolge der Kapitel auch verfolgen muss, dass man auch im Prinzip den Sinn nicht so richtig versteht, wenn plötzlich ein Kapitel nicht mehr an der Stelle ist, wo es sein soll, sondern an einer anderen Stelle oder Kapitel ganz verschwinden. Dann ist dieser genetische Fluss einfach auch in dieser Maße nicht mehr vorhanden. Aber wenn man eben clever die entsprechenden Kapitel neu anordnet, das konnten wir eben jetzt zeigen, dann können wir tatsächlich im Prinzip einfach den Leser animieren, dass er eben die Kapitel in einer neuen Reihenfolge liest und das tatsächlich dann so im Prinzip der Sinn erhalten bleibt.
Der wichtige zweite Schritt war die Übertragung ganzer Chromosomenarme.
Wir haben ein ganz entscheidendes Element, was biologischen Chromosomen ausmacht. Das ist der zentrale Bereich, das nennt man auch Zentromer und der definiert sich als der Teil, wie die Chromosomen sich dann auch teilen können. Und wenn man diesen Teil rausnimmt, dann hat man eigentlich nur noch die genetische Information, die alleine aber sich nicht teilen kann. Und deswegen konnten wir im Prinzip, indem wir diese Teile einfach nur nehmen und das Zentromer von diesem einen Chromosom eliminieren, konnten wir dann ein neues, großes Chromosom, ein doppelt so großes Chromosom im Prinzip herstellen, wo dann die genetische Information von zwei Chromosomen oder zwei Kapiteln auch entsprechend dargestellt wurde.
Bei der Modellpflanze führte die Verringerung der Chromosomenzahl von 10 auf 8 dazu, dass diese sich kaum noch mit dem Wildtyp kreuzen ließ. Das erlaubt die Vermutung, dass Veränderungen des Karyotyps eng mit dem Entstehen ganz neuer Arten, der sogenannten Speziation, verbunden ist. Eine Erkenntnis, die ein tieferes Verständnis der Evolution erlaubt. Sie wird auch durch Mutationen bei der Chromosomenzahl vorangetrieben.
Jetzt haben wir auf der einen Seite einen Organismus, der 10 Chromosomen hatte. Wir haben jetzt künstlich einen Organismus mit 8 Chromosomen erzeugen können, der noch genauso aussieht natürlich wie dieser Organismus mit 10 Chromosomen. Und auch die Genexpression ist vollkommen identisch. Können wir die beiden überhaupt noch miteinander kreuzen? Was wir dann gemacht haben, ist natürlich, wir haben erstmal gesehen, dieser 8-Chromosom-Organismus selbst ist hochfertil. Also diese Anzahl der Nachkommen unterscheidet sich überhaupt nicht vom Wildtyp, vom 10-Chromosom-Organismus. Aber wir haben dann die 8 mit den 10 gekreuzt, also die beiden entsprechenden Pflanzen. Und es stellt sich tatsächlich heraus, ja, da gibt's ein Problem. Es ist zwar nicht so, dass wir überhaupt keine Nachkommen bekommen, aber wir kriegen sehr, sehr viel weniger Nachkommen. Und deswegen war das auch für die Grundlagenforschung so ein wichtiger Schritt, weil wir jetzt zeigen können, wenn sich die Chromosomenzahl verändert, dann kommt es dazu, dass die Fertilität abnimmt. Man kann sich also das vorstellen, wenn es zu mehreren Veränderungen kommt, dass so neue Arten entstehen können. Ja, also dass es gar nicht so sehr ist, dass alle Gene, dass sich die gesamte genetische Information verändern muss, sondern es reicht schon aus, wenn man also an 2 oder 3 Stellen die Chromosomen verändert, dann schon könnte man im Prinzip eine Situation erreichen, die so sich darstellt, dass man plötzlich eine neue Art, also eine Pflanze hat, die man nicht mehr mit der Ausgangspflanze kreuzen kann. Und das ist natürlich für uns Biologen, die sich sehr intensiv mit der Entstehung von Arten beschäftigen, unheimlich faszinierend.
Denn auch in der Natur kommt es gelegentlich zu Veränderungen des Karyotyps.
Sowas sehen wir unter natürlichen Bedingungen auch. Also es ist tatsächlich so, wir arbeiten ja mit dieser Ackerschmalwand, Arabidopsis thaliana. Und wenn man die Evolution, die Vorläufer anschaut von dieser Pflanze, da gab es tatsächlich einen Vorläufer, der hatte nicht 5, sondern 8 Chromosomen. Und man kann das also analysieren, dass tatsächlich auch unter natürlichen Bedingungen es dann zu Fusionen zwischen Chromosomen gekommen ist. Die Pflanze sieht noch so ähnlich aus, aber die ist natürlich nicht mehr kreuzbar. Und deswegen glauben wir, dass das ein ganz wichtiger Schritt in der Evolution ist, der aber bisher gar nicht so ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Forscher gerückt ist. Und jetzt kann man eben zum ersten Mal, und da ist natürlich die Pflanze ein sehr schönes experimentelles Objekt, auch wenn es um Kreuzen geht, weil das ja auch in der Züchtung eine große Rolle spielt, jetzt kann man eben zum ersten Mal zeigen, dass wenn man das künstlich erzeugt, dass man so wahrscheinlich Barrieren für Spezies aufbauen kann.
Dabei ist es nicht selbstverständlich, dass die so entstehenden Arten auch tatsächlich lebensfähig sind. Im Falle der Ackerschmalwand war der experimentelle Nachweis Aufgabe einer Arbeitsgruppe an der traditionsreichen Mendel-Universität im tschechischen Brünn.
Die haben auch eine sehr teure Phänotypisierungsanlage. Das ist eine Anlage mit sehr vielen unterschiedlichen Kameras. Da gibt es ein Bewässerungssystem. Also diese Pflanzen werden 24 Stunden immer in neue Positionen geschoben, damit die sich auch alle im Wachstum gleich verhalten. Das sind also hochkomplexe Anlagen, die relativ teuer sind. Die gibt es übrigens auch für Kulturpflanzen, da sind sie dann noch teurer. Und die sorgen einfach dafür, dass man alle Einflüsse von außen auf ein gleiches statistisches Niveau bringen kann, dass also Pflanzen nicht mehr, die im Schatten der Sonne stehen, sich dann anders verhalten, sondern die Pflanzen werden dann alle vollkommen gleich behandelt. Und das ist eben wichtig, wenn man solche Experimente durchführt.
Für die praktische Anwendung in der Pflanzenzucht hat die durch die Veränderung des Karyotyps entstehende Artengrenze Vorteile.
Wenn man langfristig denkt, weil wir unsere Kulturpflanzen durch wenige Veränderungen so resistent gegen Auskreuzen machen können. Das bedeutet, es ist ja immer die Frage, was könnte passieren, wenn wir jetzt sehr nahe verwandte Wildpflanzen haben und diese Kulturpflanzen positive Eigenschaften haben, würde es dann so sein, dass wenn die sich mit den Wildpflanzen kreuzen, dass die dann die ganzen Ökosysteme überwachsen, wie so ein invasive Art. Ob das wirklich der Fall ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall kann man das von vornherein vermeiden, wenn man schon verhindert, dass es dann diese Kreuzbarkeit zu den Wildarten überhaupt noch gibt. Und das ist sicherlich eine sehr interessante Anwendung, um einfach auch Containment, wie man auch sagt, dann zu bekommen.
Ein weiterer Vorteil für die Pflanzenzüchtung ist die Möglichkeit der Weitergabe ganzer Cluster gewünschter Eigenschaften an die Folgegenerationen.
Sie müssen sich vorstellen, die Chromosomen sind die Dinge, die im Prinzip von der einen Generation zur nächsten Generation weitergegeben werden als Einheiten. Wenn wir diese Chromosomenstruktur verändern können, können wir natürlich auch die Einheitsgröße sehr stark beeinflussen und auch Gene gemeinsam eben vererben, die wir vorher nicht gemeinsam vererben konnten, was dann für die Pflanzenzüchtung auch ein Vorteil ist. Was wir auch noch gefunden haben in unserer Arbeit ist, dass diese vereinigten, diese fusionierten Chromosomen dann tatsächlich auch in der Meiose sich anders verhalten und dadurch kann man auch neue Kombinationen an Eigenschaften leichter für die Pflanzenzüchtung bekommen. Das glauben wir auch. Meiose ist im Prinzip diese Neuverteilung der genetischen Informationen zwischen väterlichen und mütterlichen Chromosomen, die dann in die nächste Generation weitergegeben wird.
Im Dezember 2025 hat die Europäische Union eine Neuregelung für sogenannte NGT1-Pflanzen vorgenommen. Für Professor Puchter eine lange erwartete Anerkennung der Erkenntnis, dass die durch Genscheren editierten Pflanzen sich wissenschaftlich in keiner Weise von Pflanzen unterscheiden, die durch traditionelle Züchtung oder natürliche Mutation entstanden sind. Für den Molekularbiologen kann nun endlich auch in Europa das enorme Potenzial der CRISPR-Cas-Technik genutzt werden.
Es gab ja dieses Gerichtsurteil 2018 vom Europäischen Gerichtshof, wo dann gesagt wurde, diese Pflanzen können in Europa nicht angebaut werden. Und ich war ja dann schon in der Leopoldina-Kommission, die dann 2019, 2020 auch an die Politik die Empfehlung gegeben hat, dass diese Pflanzen unbedenklich sind und man eben mit diesen Pflanzen erreichen kann, dass man weniger Pestizide hat, dass man im Prinzip Pflanzen besser machen kann gegen den Klimawandel und dass man das auch in Europa entsprechend eben ermöglichen sollte. Und das ist jetzt genau passiert. Wir haben lange warten müssen und ich habe auch mir den Mund schon des Öfteren fusselig geredet in vielen öffentlichen Veranstaltungen. Deswegen erfüllt es mich natürlich mit großer Freude, dass wir jetzt in einem Stadion sind, dass es so aussieht, dass wir in den nächsten 2 Jahren, das ist glaube ich der Zeitrahmen, dann zum ersten Mal tatsächlich auch in Europa, wie in vielen anderen Ländern der Welt übrigens schon geschehen, diese Pflanzen anbauen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, die Landwirtschaft nächsten meiner Meinung nach nachhaltiger zu machen. Und wenn Sie sich die Reaktionen anschauen, die momentan kommen, da ist eigentlich das einzige Argument, was noch mit Risiko behaftet sein könnte, dass die Leute eben Angst so ein bisschen haben, wenn diese Pflanzen kommen, die dann vielleicht resistent sind gegen ein Pathogen, dass die unsere Natur überwachsen könnten. Also dieses ökologische Argument, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. All unsere Kulturpflanzen sind dermaßen hochgezüchtet, die haben große Körner. Die Ähren dürfen nicht aufplatzen, weil eine Wildpflanze muss sich ja ihre Samen in der Natur verbreiten. Genau das sollen ja unsere Kulturpflanzen nicht machen, sonst würden ja die Bauern im Prinzip die Ähren gar nicht ernten können mit den Mähdreschern. Und es gibt also viele Eigenschaften, kurze Halme. All das wird dazu führen, dass auch diese Pflanzen mit weiteren Resistenzen nicht die Natur überwachsen werden. Da bin ich vollkommen überzeugt.
Die neue EU-Regulierung bestimmt, dass Pflanzen, die mit der Genschere an maximal 20 Stellen bis zu 20 Mal geändert wurden, genauso wie traditionell gezüchtete Pflanzen behandelt werden. Ausnahme: gentechnisch eingebaute Herbizidresistenzen.
Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Wenn Sie sich 2 Gerstenpflanzen im Feld anschauen, die von der gleichen Mutter kommen, dann haben die schon 100 Veränderungen. Also ist diese Zahl 20 vollkommen in Ordnung. Das ist wie auch natürlich Anteil von Veränderungen vorkommen kann. Und dann auch dieser Ausschluss dieser Herbizidresistenzen, das finde ich im Prinzip sehr gut, weil die EU sich eben gesagt hat, wir wollen eben nicht nicht, dass wir mehr Herbizideinsatz bekommen. Also Herbizide sind ja Unkrautvernichtungsmittel. Was wir wollen, ist Pestizide zu reduzieren. Also wenn Sie dann Insektenresistenzen bekommen, dann brauchen wir keine Pestizide mehr. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Und ich glaube auch wenn die Biobranche momentan Front gegen diese Lösung macht, dass selbst die Biobranche sehr stark davon profitieren wird. Warum? Weil die EU eben auch sehr salomonisch gesagt hat, die entsprechenden Samen sollen gekennzeichnet werden und die Biobranche kann dann ganz bewusst auf den Anbau solcher Samen verzichten. Sie kann also ihren Kunden sagen, meine Produkte sind auch weiterhin nicht gentechnisch verändert. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass diese Entscheidung mittelfristig der Biobranche mehr nützen als schaden wird.
Auch komplexe Veränderungen an Chromosomen, wie sie jetzt am KIT gelungen sind, fallen unter die neue Regelung.
Man hat gesehen, dass das natürliche Umdrehen von Teilen von Chromosomen sehr häufig in der Natur vorkommt. Und man hat letztendlich, weil wir das auch vorgeschlagen hatten in der Leopoldina-Kommission, hat man tatsächlich solche Inversionen jetzt auch in diese Regelung reingenommen. Also gewisse chromosomale Veränderungen, die auch in der Natur vorkommen, sehr häufig in der Natur vorkommen, und auch in den Feldern jetzt schon vorhanden sind, die würden auch zugelassen werden.
Problematisch ist für Professor Puchter die Frage der Patentierbarkeit der mit der Genschere editierten Pflanzen.
Da hätte ich mir natürlich gewünscht, da war natürlich die Idee vom Parlament zu sagen, wir wollen die überhaupt nicht patentiert haben. Das konnte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, als Grundlagenforscher durchaus nachvollziehen. Die rechtliche Situation ist aber weltweit äußerst komplex, weil die EU, selbst Europa, nicht alle Länder sich da vom Patentrecht abkoppeln können. Also ich hatte da auch verschiedene Diskussionen mit entsprechenden Kollegen aus den juristischen Fakultäten. Das ist ein sehr komplexes Thema und diese Idee, dass man einfach diese Patente ausnehmen kann, so wie es vom Parlament eigentlich gefordert worden ist, ist wohl so juristisch nicht so einfach durchsetzbar. Ich habe aber trotzdem die Hoffnung, muss ich sagen, dass wir mit einem vereinfachten Patentrecht dann die Möglichkeit haben, diese Technik in Europa weitestgehend anzuwenden, ohne dass es zu extremen Lizenzgebühren kommt. Wobei man hier auch sagen muss, dass im Prinzip dadurch, dass immer mehr molekulare Scheren unabhängig entdeckt werden von vielen Forschern, es sicherlich auch zukünftiger einfacher werden wird, auch für Startups hier entsprechende Veränderungen in Kulturpflanzen vorzunehmen.
Dennoch teilt der Wissenschaftler die Befürchtungen des Bauernverbands, dass die Kosten der Genscherentechnik zu einer Monopolisierung auf dem Markt der Samenhersteller führen, dass mittelständische Züchter von Großkonzernen verdrängt werden.
Es ist natürlich so, diese molekularen Scheren haben natürlich nicht nur ein großes Potenzial in der Pflanzenzüchtung, sondern vielmehr noch in der Medizin. Und in der Medizin sind natürlich die Beträge, die da eine Rolle spielen, noch viel größer. Und da werden auch natürlich viel größere Investitionen getätigt. Und aufgrund dieser Tatsache ist es eben für Pflanzenzüchter manchmal schwer leistbar, entsprechende Summen, die eben medizinische Betriebe zahlen, auch aufzubringen. Und das ist so ein bisschen das Problem für die Pflanzenzüchter, dass der Markt durch die Medizin da ein bisschen nach oben gepusht worden ist. Man muss aber ganz klar sagen, dass aufgrund dieser Tatsache, dass die Lizenzgebühren momentan sehr hoch sind, es eben viele Firmen gibt, die neue Scheren auch etablieren, teilweise auch mit künstlicher Intelligenz inzwischen, aber einfach auch in der Natur nach neuen Scheren suchen. Und mit jeder weiteren Schere, die entwickelt wird, ist natürlich der Druck im Markt geringer, weil man dann mehr Möglichkeiten hat. Und deswegen glaube ich, gerade weil es momentan noch teuer ist, dass in den nächsten Jahren wir sehen werden, dass es sehr viel einfacher wird, auch für die Pflanzenzüchtung molekulare Scheren einzusetzen.
Im Bereich der Forschung hat die restriktive Handhabung von genveränderten Organismen in Europa zu einem Rückstand geführt, der jetzt erst aufgeholt werden muss.
Ich glaube, dass es eine ganz wichtige Entscheidung war, auch für uns Wissenschaftler, weil wir eben seit 2018 große Schwierigkeiten hatten, überhaupt noch Geld zu kriegen für unsere Forschung und dass zum Beispiel viele Forschungsgeldgeber, wie zum Beispiel das Bundesministerium für Forschung, gar keine Programme mehr ausgeschrieben hat auf dieser Ebene. Ich glaube deswegen, dass die Forschung hier auch in Europa erstmal sehr viel mehr Möglichkeiten haben wird, Anschluss zu finden wieder, weil der Rest der Welt hat natürlich investiert. China hat sehr viel investiert. In den USA sehen wir momentan andere politische Probleme, die ein bisschen ausbremsen. Aber wir haben hier schon sehr stark den Anschluss verloren. Es ist wichtig, dass wir da aufholen. Es ist auch wichtig, dass wir ausgebildete Leute haben, die diese Technik überhaupt beherrschen. Dass zum Beispiel die Leute, die jetzt bei mir und bei anderen im Labor sind, dann auch Jobs finden. Und ich glaube, das wird sich auch jetzt ändern. Und die wenigen Leute in Europa, die mit dieser Technik gearbeitet haben, die werden wahrscheinlich von den Züchtern mit offenen Armen empfangen werden. Und so glaube ich, dass wir von der Wissenschaft tatsächlich einen Aufschwung erleben werden. Und ich glaube eben auch, dass viele technische Möglichkeiten schon in der Schublade liegen und dass wir dann auch eine ganze Reihe von Pflanzen auf Feldern sehen werden, wo man dann eben weniger Pestizideinsatz braucht und die Landwirtschaft nachhaltiger machen.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.